Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es war ein glanzvolles Ereignis, die Amtseinführung von Joe Biden und seiner Stellvertreterin Kamala Harris mit vielen illustren Gästen und einer auffallenden Leerstelle. Donald Trump nahm nicht, wie sonst üblich, an der Inauguration teil, er war stattdessen schon abgereist. Ein schlechter Verlierer also, denn als Verlierer scheint Trump ja nun auf jeden Fall dazustehen. Es droht ein Impeachment-Verfahren, Banken und Mieter kündigen ihm die Treue und der Baby-Trump-Ballon, Zeichen des demokratischen Protests, kommt auch noch ins Museum. Reicht das, um als Verlierer in die Geschichtsbücher einzugehen? Darüber möchte ich mit dem Schriftsteller Ingo Schulze sprechen, der sich mit dem Typus des Verlierers immer wieder auseinandergesetzt hat. Guten Abend, Herr Schulze.
Guten Abend.
Wie haben Sie das wahrgenommen? Ist Trump als Verlierer aus dem Amt geschieden?
Ja und nein. Also wenn man das auf die Präsidentschaftswahl bezieht, hat er natürlich verloren. Insgesamt wäre ich da vorsichtig. Ich habe ja, Sie haben das ja in der Anmoderation schon anklingen lassen, ich habe Schwierigkeiten mit dem Begriff Verlierer. Den gibt es ja beispielsweise im Grimmschen Wörterbuch gar nicht. Das ist so ein Wort, das erst neu aufgekommen ist. Das kommt so aus dem Englischen Loser und hat lange Zeit dann aber eigentlich eine Relation beschrieben. Also im Spiel gab es Gewinner, Verlierer im Sport, auch im Krieg. Aber wenn diese spezielle Situation vorüber war, dann wurden die Karten neu gemischt. Und so um 1990 etwa, das kann man nicht so auf das Datum genau begrenzen, aber etwa um diese Zeit herum wird der Begriff des Verlierers von einer Bezeichnung für eine Relation zu einem Wesensmerkmal. Also plötzlich gibt es sozusagen die mit dem Gewinner gehen, die Gewinner, die sind das dann grundsätzlich, oder es gibt eben die Verlierer, die sind das dann auch für immer. Und ich wäre dafür, wenn man den Begriff verwendet, dass man eben doch eine genaue Situation beschreibt. Und insofern würde ich sagen, was die Wahl betrifft, ist er ganz eindeutig der Verlierer. Da ist er auch ein furchtbar schlechter Verlierer. Wenn man aber die Situation erweitert aufs Ganze geht, bin ich mir da insofern eben unsicher, dass diese Verweigerung, den Sieg des anderen anzuerkennen, natürlich etwas ist, was einem neuen Anlauf Vorschub leistet, was einen neuen Mythos begründet. Und es hat auch so etwas wie diese Bezugnahme auch auf den amerikanischen Bürgerkrieg, auf die Konföderierten, die ja immer noch mit ihrer Flagge darum laufen, auch wenn die jetzt Gott sei Dank, glaube ich, in allen Bundesstaaten verboten ist. Aber also das ist eine Tradition, in die er sich da stellt.
Ja, und wenn man sich vor Augen hält, dass Trump selbst und seine Anhänger sich ja gar nicht unbedingt selbst als Verlierer sehen wollen, dann frage ich mich, wenn man das selbst nicht so annimmt, kann man dann überhaupt ein Verlierer sein?
Naja, das sind ja Zuschreibungen. Wie das Selbstverständnis ist, da wird man das schon immer versuchen, von sich zu weisen. In dem Moment, in dem ich diesen Begriff verinnerliche, dann habe ich mich eigentlich ja schon fast aufgegeben. Also ich finde, Verlierer hat auch immer so eine gewisse, entweder eine Nebelkerze oder auch so eine Denkfaulheit. Also ich, wenn in anderen Zusammenhängen Wende, Verlierer oder sowas, ich denke immer, der jemanden Verlierer nennt, ist ein bisschen zu faul, die Gründe zu nennen, was den anderen, die anderen in diese schlechte Position gebracht hat, aus der sie aber natürlich auch wieder herauskommen können. Aber so ein Begriff, wenn man den über jemanden stülpt, ist ja auch wie ein Urteil. Und das werden Trump und seine Anhänger, das hat gar nichts jetzt speziell mit denen zu tun, das ist, glaube ich, bei allen Menschen dann so, die werden das natürlich von sich weisen, Verlierer zu sein und sich vielleicht als die letzten Aufrechten sehen.
Sie haben ja mal einen Vortrag zum Begriff des Verlierers gehalten und den haben Sie mit Hans im Glück angefangen, der ja auch alles verliert und trotzdem oder gerade deshalb froh wird. Kann denn das Verlieren auch ein Weg zum Glück sein?
In diesem Sinne natürlich, dass man sich im Sinne der Selbstbescheidung oder im Sinne dessen, dass man für sich festlegt, was einem wichtig ist, kann das natürlich etwas sein. Aber das hat dann eher damit zu tun, dass man etwas verliert. Und da kommt sofort das Verb wieder hinein. Also Verben sind immer sehr konkret. Da gibt es ein Subjekt und ein Objekt. Und wer verliert etwas oder wer gewinnt etwas? Das bezeichnet sofort eine Relation. Und das ist in Bewegung. Und Hans im Glück verliert. Viel Reichtum, immer mehr Reichtum, am Ende hat er nichts und plötzlich wird er glücklich. Das ist ja eine Fabel, die durchaus auch Aktualität haben kann.
In Ihrem letzten Roman, Ingo Schulze, Die rechtschaffenen Mörder, da geht es ja auch um einen Verlierer, sage ich mal, einen Wendeverlierer, der sich dann zu radikalisieren beginnt. Ist das nicht für einen Schriftsteller ohnehin viel interessanter, sich mit einer Verliererfigur auseinanderzusetzen als mit einem Gewinner?
Naja, ich würde ihn, wie gesagt, nicht als eine Verliererfigur beschreiben, aber er ist jemand, der etwas verliert, der also im Finanziellen etwas verliert, aber auch geistige Reputation. Er wird an den Rand der Gesellschaft geschoben. Und das ist schon, glaube ich, eine Eigenart der Literatur, dass sie die Sonne eher über den Schatten beschreibt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Leid und Unglück die notwendigen Voraussetzungen für eine Literatur sind. Es kommt ja eigentlich immer darauf an, was man als Bezug nimmt. Und indem, wenn man sozusagen voraussetzt, dass wir ja immer noch sterblich sind, braucht es jetzt, glaube ich, gar keine anderen Einflüsse, um zu sagen, wir haben genug Probleme am Hals.
Aber wäre Donald Trump, wenn man ihn mal auch als so eine Art Hans im Glück betrachtet, der sein Glück, sein Gold, also sein Erbe verjubelt, wäre der nicht eigentlich auch eine prima Vorlage für einen Schelmenroman? Da haben Sie ja auch schon Erfahrung damit. Ich denke an Peter Holz.
Also da würde mich der Trump, glaube ich, nicht so
interessieren.
Da muss ich mal drüber nachdenken. Aber es ist natürlich so eine Königsebene, bei der es schwierig wird, die Dinge aus dem Individuum heraus zu erklären. Das Erschreckende war ja eigentlich, dass jemanden, der diese psychische, persönliche Konstitution hat, eine derartige Machtfülle gegeben wurde. Und das war ja dann auch dieses Erschrecken, gerade so in den letzten 2 Wochen, der hat denn die Möglichkeit, da auf so einen Knopf zu drücken. Das war ja, plötzlich wurde das ja sehr real. Und das sind, glaube ich, die eigentlichen Dinge, über die man da sprechen muss. Und so sehr man diesen Menschen verabscheuen mag, was ich jetzt tue. Aber wir haben, glaube ich, keinen Grund, uns darüber zu erheben. Denn er hat eben, die Frage ist ja, wieso hat er noch so viele Anhänger? Das ist ja das Eigentliche. Warum wird er, und das finde ich eben das eigentlich Tragische, warum wird dieser Milliardär als der Mann der kleinen Leute begriffen? Und ich war auch sehr überrascht, als ich vor wenigen Tagen so einen Artikel las, in dem gesagt wurde, Trump hat tatsächlich der sogenannten Unterschicht enorme Zuwächse beschert im Vergleich zu dem, was vorher war, auch den Schwarzen. Also ob das jetzt Beschäftigung ist, ob das Einkommen ist, eben nicht nur den Allerreichsten, wobei laut bestimmten Statistiken es da sogar weniger geworden ist. Das war mir, muss ich gestehen, neu. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Und auch wenn wir dann über Rechtspopulisten in Polen oder Ungarn reden, das hat natürlich viel damit zu tun, was für eine Sozialpolitik, die machen. Und da müssen wir sehr genau hingucken. Und da gibt es überhaupt keinen Grund zur Selbstzufriedenheit.
Dann ist also die Frage des Verlierers noch auf jeden Fall auch ja immer eine der Perspektive, nicht? Die sehen den wahrscheinlich gar nicht als Verlierer.
Ach, jemanden als Verlierer zu sehen, ist, glaube ich, etwas, wo man sich selbst keinen Gefallen tut. Man muss sich, glaube ich, versuchen zu zwingen, was beschreibt eigentlich die Position dieser anderen genauer? Unter welchem Gesichtspunkt, nach welchen Kriterien finde ich sie jetzt zurückgesetzt? Und was ist der Grund dafür? Und wie gesagt, Begriffe sind da manchmal wenig hilfreich, so sehr wir sie im alltäglichen Leben zur Verständigung auch brauchen. Aber wenn man etwas genauer wissen will, sollte man eher auf die Verben ausweichen. Dann ist man gezwungen, die Dinge wirklich konkreter zu beschreiben.
Ingo Schulze, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke für die Möglichkeit.
Und der letzte Roman von Ingo Schulze, Die rechtschaffenen Mörder, der ist beim Fischer Verlag erschienen.